Es gibt einen neuen Rekord. Mit meinem heutigen Gast habe ich einmal 3,5 Stunden aufgenommen und er hat von sich aus gesagt, hey Tim, lass uns doch in 2 Tagen weitermachen. Da haben wir dann nochmal 2,5 Stunden aufgenommen und rausgekommen sind insgesamt 19 Podcast-Episoden mit jeweils einer Lauflänge von 10 bis 15 Minuten. Also 19 Podcast-Episoden. So viel hat man noch nie. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist auch der Inhalt. Wir gucken uns an, für welche Filme hat er jetzt schon komponiert, TV und Kino. Wie viele Minuten schafft er so pro Tag? Was ist seine DAW? Was macht er mit den Stems? Wie sieht das Processing da aus? Welche Libraries hat er? Wie sieht sein Parallelprocessing aus? Wir gucken uns Signature Sounds an. Es gibt sogar auch Noten zum Download als PDF und viel, viel mehr. Und in der ersten Folge geht es darum, welche Keyboards er benutzt. Nutzt er überhaupt Presets? Und was hat er bisher komponiert? Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen Komponisten am Start habe, der nicht nur einer meiner Wunschkandidaten ist, sondern auch schon ziemlich viele von den Podcast-Folgen gehört hat. Er komponiert Musik für Fernsehen, für Kino, hat extrem wenig Zeit, weil er extrem viel beschäftigt ist. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo Christoph Ziergiebel.
Hi, freut mich.
Und jetzt haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch, im Smalltalk sind wir schon voll eingestiegen. Ich dachte mir, auch wenn das jetzt nicht direkt Filmmusik ist, kann es ja trotzdem interessant sein. Wir haben gerade über Live-Musik gesprochen, weil du ja nicht nur Filmmusikkomponist bist, sondern auch Musiker. Das ist ja gleich absolut nötig ist.
Kommt vor.
Genau. Ja, wir hatten gerade gesprochen über unsere Gemeinsamkeit, dass wir beide den Moog Sub 37 haben und du den Corcronos irgendwann haben möchtest. Ja, sag doch mal genau, warum du mit dem Corcronos liebäugelst.
Naja, ganz einfach, so meine große Live-Zeit ist ja schon, glaube ich, über 10 Jahre her, dass ich wirklich regelmäßig und viel gespielt habe. Und damals war das einfach mit dem Programming einer Setlist immer nicht ganz so einfach. Also ich habe immer viel pianolastige Sachen gespielt. Ich habe so einen Roland RT700 hier, habe ich immer noch. Und genau, hatte damals noch einen Korg Triton als Rack dabei und Roland XP30, so das war so mein Live-Setup, ein bisschen Mainstage, so die erste Version, die es gab. Und Mainstage hat das alles ein bisschen vereinfacht, aber so bei den Hardware-Geräten fand ich das immer relativ anstrengend, eine Setlist zusammenzustellen und die Patches zu programmieren und so weiter. Und deswegen, ich hatte dann eben ein paar Mal die Möglichkeit, auch mit Fußgarten auf der Bühne zu stehen. Der Keyboarder, der Thorsten, der hat eben auch einen Kronos und das hat mich, also vor allem der Sound ist richtig geil und auch einfach diese Flexibilität auf der Bühne, die es so gibt, mit den Setlists und mit den 1000 Ausgängen, die man zur Verfügung hat und so weiter. Das hat mich einfach fasziniert. Deswegen dachte ich immer so, wenn ich mal wieder mehr live spiele, dann will ich unbedingt so einen Teil haben.
Ich finde es interessant mit Fool's Garden, dass die überhaupt noch viel live machen. Ich kenne ja nur den einen Song von denen und die meisten wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich wird der Song zwischendurch mal wieder reingespielt, dass er vielleicht dreimal gespielt wird. Und jetzt gab es dann noch diesen Remix, ne, von Lemon Tree. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich fand das Original, fand ich irgendwie geiler.
Ja. Ja, mir ging es total ähnlich wie dir, aber das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe, wann war denn das? Auch 2011 oder was? Bin ich bei einem Kinofilm eingesprungen von Red Pack, weil irgendwie die Zeit so knapp war und der Hauptkomponist war Heiko Meile, den ich damals noch nicht kannte. Mhm. Und man hat mich gefragt, ob ich da mitarbeiten kann, ein bisschen Musik für Vorstadt Krokodile 3 zu schreiben. Und bei der Premiere waren wir dann irgendwo, wo waren wir da? Ich weiß es gar nicht mehr, in Köln oder wo, saßen wir dann bei einer Currywurst mit zwischen 5000 achtjährigen Kindern und haben zum ersten Mal uns live gesehen und er hatte einen Freund dabei, der die ganzen Gitarrenparts eingespielt hat und so und ich wusste nicht, wer das ist, ja, war für mich einfach der Volker und dann sagt der Volker so, du, Kannst du eigentlich auch Partituren schreiben oder sowas? Und dann habe ich gesagt, ja, warum? Ja, ich habe jetzt dann mit meiner Band dann so ein Jubiläumskonzert, 20 Jahre, und wir wollten da irgendwie was mit einem Orchester machen und so. Und das war im Februar, diese Premiere, wo wir uns da getroffen haben. Und genau, und da sind wir noch auf der Suche nach jemandem, der da vielleicht ein bisschen was schreiben kann und so. Gesagt, ja klar, kann ich schon machen. Wann ist denn das Konzert? Ja, im April. Und dann gesagt, oh, okay, dann sollten wir uns vielleicht Gedanken machen. Ich gesagt, meine Bedingung wäre aber, dass ich Lemon Tree, was als Kind mein absoluter Lieblingssong war, dass ich davon ein Orchester-Only-Arrangement machen darf und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ist ein bisschen verjazzt und so. Und das wird seitdem bei den Orchesterkonzerten, also ich glaube, wir haben gemacht 4 Stück oder so, wird das auch immer mitgespielt. Das genau, war ganz cool. Und seitdem sind wir auch quasi ganz gut befreundet und sprechen lose. Ist auch ein großer Technik-Nerd, genauso wie Heiko. Und
sehr cool.
Seitdem quasi eigentlich im Austausch. Das war immer ganz schön.
Ja, und man muss ja auch ein bisschen Technik-Nerd sein, um mit dem Kronos zu arbeiten. Also natürlich kann man die ganzen Presets auch durchschrauben. So, und du hast bei dir noch ein anderes Instrument, was ich zum großer Live einsetze. Das ist der Moog Sub. Wobei ich muss sagen, ich möchte einfach viel mehr auch im Studio einsetzen. Ich liebe einfach die Bässe, die man damit machen kann, weil die nicht nur so tief sind, sondern die haben noch genug harmonische Obertöne, dass sie sich durchsetzen, aber auch Lead Sound. Du hast den Moog Sub noch gar nicht so lange, ne?
Den Moog habe ich schon länger, den Poly Brute, den habe ich noch nicht so lange.
Ah, okay.
Der Moog hat mir ein paar der Basis-Sounds geliefert, damals für Angst, für den Soundtrack. Mhm. Viele von diesen komischen Percussive-Sachen habe ich damit eigentlich geschraubt. Also gar nicht so sehr die Bässe, sondern eher so synthetische Percussion-Sachen, die da eine große Rolle spielen.
In welche Richtung? Kicks, Snares, Hi-Hats? Ich meine, da geht
ja
viel.
Nee, so paukenmäßige Sachen.
Ach.
Verschiedene Layer, ja.
Pauken hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet.
Ja, es ist nicht, ich sag paukenmäßig, ist jetzt keine konkrete Pauke, aber es ist keine Bassdrum und keine Hi-Hat, sondern es ist so in der Mitte, so eine tonale Percussion-Sache sozusagen, ja.
Und das heißt, du bist jemand, der auch gerne selber schraubt und Hand anlegt?
Ja, also das kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat und so, aber es gibt dann immer so ein paar Sachen, die bastle ich mir für die Projekte neu, und andere sind dann Presets, die ich halt modifiziere oder die ich mir bauen lasse oder wie auch immer. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Aber ich bin jetzt hier auf jeden Fall keiner, der sagt, ich verwende nie Presets, das ist der Teufel und so weiter, weil das ist auch, gibt ja verschiedene Gründe, aber so preis-leistungsmäßig sozusagen, man kriegt ja auch nicht mehr Geld, wenn man es jetzt mal ganz wirtschaftlich sieht, wenn man alles für jeden Fernsehfilm neu programmiert und die Zeit hat man ja auch gar nicht, ja. Und wenn ich die Zeit habe, mache ich das aber.
Das finde ich interessant, weil manchmal Presets ja so ein Tabuthema sind.
Ja.
Und ich denke auch immer so, naja, also Beethoven hat ja auch nicht gesagt, Leute, baut euch mal was anderes als eine Geige. Ne? Man muss halt die Tools, die man hat, muss man einfach kennen. Und es gibt ja auch saumäßig geile Presets. Natürlich gibt es ein paar Sounds, wo man dann sagt, die haben sich schon irgendwie durchgenudelt. Aber gut, du machst ja dann auch eher Musik fürs Publikum und nicht für andere Komponisten, wo dann einer im Kino aufspringt und sagt, ah, das kenne ich, das ist bei Zebra aus dem und dem Set der Sound, ne?
Ja, es gibt mittlerweile einfach auch so wahnsinnig viel Zeug, dass das, also kein Mensch kann das alles kennen.
Ja.
Und wenn man ein Preset einsetzt, also es ist ja nicht so, dass ich das Preset reinlade und die Spur bleibt so, sondern das ist ja immer irgendwie bearbeitet, ja. Da ist ja dann Delay drauf, Hall ist runtergestimmt, gepitcht, gebounced und zerschnitten und keine Ahnung was. Also es gibt ja da die verschiedensten Möglichkeiten, das dann trotzdem original zu machen.
Ja.
Und aber da habe ich ehrlich gesagt weder Skrupel noch Hemmungen.
Das klingt sehr gut, ja. Man kann die Sounds auch noch layern ohne Ende. Ohne Witz, also ich nutze auch teilweise Presets. Ich hatte neulich bei einer Doku, für so eine Gefängnis-Doku, da hatte ich von The Unfinished für Serum mir was runtergeladen. Also gekauft, runtergeladen, klingt so illegal.
Ja.
Und
bin ich auch ein großer Fan von ihm, von Matt Bautler. Ja.
Wahnsinn, ne? Typ. Ja, also wirklich, der hat ja Sachen gemacht für Diva und Repro und
Zebra, ja.
Omnisphere. Zebra, danke, genau. Und jetzt letztens für Serum. Und ich glaube, das war das erste Set für Serum. So saugeiles Zeug, wo ich auch denke, ich möchte einfach nochmal so ein bisschen Reverse Engineering machen. Also reingehen und gucken, wie hat er das gemacht?
Ja.
Und hätte nicht gedacht, dass man da sowas rausholt. Und da gab es auch ein Patch, das bei einem Q fast, es reicht jetzt nicht aus, aber das macht den Großteil des Qs aus. Und da kommen noch ein paar Sachen oben drauf. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn, dass ich mit diesem einen Patch so viel machen kann?
Also es sind auch so ich habe das Soundset auch, Sounds, die man einfach von dieser Syntheseart nicht erwarten würde. Irgendwie sind nicht so diese typischen Sounds, die man aus Serum kennt, einfach, ja.
Stimmt, das ist nicht diese.
Das hat mich schon auch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen.
Ja. Ja, es sind nicht diese typischen Wavetable-Sounds, ne?
So sägig und irgendwie glitchy, digital.
Ja.
Sondern das ist echt irgendwie rund, voll, cineastisch, das ist echt krass.
Ja. Der hat ja auch ziemlich viel Sounddesign, glaube ich, gemacht für den Hans Zimmer. Ich glaube, der war auch.
Für 007, also für James Bond,
ja. Genau. Und du hast ja noch einen anderen Synthesizer, die hast du gerade erwähnt, das war jetzt aber nicht der Matrix-Brute, sondern der Polybrute von Arturia, ne?
Der Polybrute, genau, ja.
Das ist der neueste jetzt.
Genau, das ist der neueste. Ich weiß gar nicht, wann der jetzt rauskam, aber so lange noch nicht. Und schon wie diese Previews immer kamen, dachte ich mir, das ist genau der Synthi, den ich brauche. Analog, sechsstimmig, mit digitalen Effekten drinnen und auch alle Parameter digitalisiert, erfassbar und so weiter und eben diese Morph-Funktion, wo du von jedem Regler zwei verschiedene Positionen erfassen kannst und dazwischen dann beliebig hin und her morphen. Und das ist wirklich unfassbar geil, muss ich sagen. Also ich bin jetzt noch ganz am Anfang, das Ding einzusetzen, aber es ist wirklich sehr beeindruckend, also wirklich einer der beeindruckendsten Synthis, auch wenn ich jetzt nicht alle und nicht so viele kenne, aber das hat mich echt von Anfang an, hat mich das in den Bann gezogen. Das ist einfach echt ein super geiler, knackiger, fetter Grundsound ist und dann mit diesen Morphing-Möglichkeiten und auch der Touché-Controller ist ja mit eingebaut und so ein Ribbon-Controller. Ich stehe ja auch total auf diese Seaboard-Sachen. Und das ist so eine perfekte Kombination aus vielen Sachen, die es einfach in anderen Synthesizern nicht so gibt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Morph-Funktion sehr cool ist, um wirklich neue Sounds zu entwerfen, wenn du jetzt dir zwei Sounds nimmst. Und nimmst dann diese Morph-Funktion, ist das jetzt wirklich so, dass es so ist, wie ich mir vorstelle, dass es da mittendrin komplett neue, coole Sounds gibt? Oder dass alles, oder viel das, was dann dazwischen ist, eher irgendwie Kunst in Anführungszeichen ist und dann doch nicht so geil klingt, wie man sich vorstellt? Oder gibt es dann dazwischen neue interessante Klangwelten?
Naja, also es ist jetzt mal ganz banal so, dass du von einem Pad-Sound so ganz einfache Sachen, die man ja gerne verwendet, dass man dann einen Cut-Off-Filter aufmacht oder sowas, ja. Wenn du erst so ein Warm-Pad hast und dann machst du im Refrain bei einem Song irgendwie, willst du die Höhen dabei haben, machst den Filter auf, dann hast du jetzt ganz banal beim Polybrute die Möglichkeiten, dass du einfach nicht nur die Höhen dazu fährst, sondern dass das Pad wird breiter, es bewegt sich mehr, es ist ein komplett, du hast quasi eine komplett neue Version von dem Pad, in das du stufenlos rüber faden kannst, wenn du so willst. Und klar, aber dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst auch von dem Pad ein Lead rüberfaden oder in einen Sequencer-Sound oder keine Ahnung was oder das und jeden Status dazwischen auch eben haben. Und das ist, ich konnte mir lange nicht genau vorstellen, wie das funktionieren soll, weil er ist ja halt einfach nur in Anführungsstrichen sechsstimmig. Aber dadurch, dass das ja über die Parameter läuft und man nur die Parameter verdreht, sozusagen über einen Regler, funktioniert das wahnsinnig gut und ist einfach immer wieder überraschend, was da für Sachen rauskommen. Ja. Ich bin da noch gespannt, was ich da alles entdecke.
Ja, ich hatte auch mal überlegt, mir doch nochmal irgendwann einen Polyphon-Analogen zu holen. Der Moog ist natürlich super, ist aber nur Monophon. Und beim Matrix Brute dachte ich auch, könnte cool sein. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich auch echt fair, muss ich sagen.
Wahnsinn, ja.
Und ich hatte immer so überlegt, da oder soll es doch irgendwann ein Prophet sein? Da gibt es auch welche, die haben digitale Oszillatoren, aber analoge Filter, was ich eigentlich auch okay finde. Gut, jetzt aufgrund des Studios habe ich erstmal ganz andere Ausgaben. Aber das wäre so meine Entscheidung zwischen Matrix Brute oder doch ein Prophet.
Ja, ich bin einfach bin nicht so der Fan von dieser Welle, dass man jetzt diese ganzen alten Synthis wieder braucht und rausholt. Ich verstehe das total. Die haben Charakter und die haben eine Geschichte. Das kann ich alles total verstehen. Aber ich hat ja auch, ich hatte früher einen DX7, ich habe jetzt wieder einen und irgendwelche anderen Yamaha-Synths und so weiter. Ich finde es einfach viel interessanter, jetzt quasi solche Sachen in die Neuzeit zu transportieren und Geräte zu haben, die das Neue mit dem Alten verbinden und da einfach eine Brücke schlagen, anstatt dass ich jetzt mir einen alten Roland sonst irgendwas hole und den dann durch neue Effektgeräte jage. Ich weiß nicht, das ist irgendwie einfach nicht so. Ich finde das total faszinierend, was die Leute da rausholen, aber es ist einfach nicht so meine Welt und nicht mein Workflow, muss ich sagen.
Ja. Hast du sonst noch andere Hardware bei dir?
Jetzt keine, die ich total regelmäßig benutze. Ich habe noch einen Nordlead, den ich live auch vor allem viel für so Orgelsachen eingesetzt habe. Und sonst eigentlich nichts, was ich regelmäßig benutze.
Ich würde sagen, bevor wir noch ein bisschen Nerd-Talk machen, so wie dein Studio aussieht und was du alles benutzt, ich gehe mal so kurz wir machen mal kurz ein bisschen Name-Dropping. Ja? Ich gehe mal so ein bisschen die Liste durch von den Sachen, die du schon gemacht hast. Also wir haben jetzt ja hier, du hast ja schon selber erwähnt, die Vorstadt-Krokodile, Rennschwein, Rudi Rüssel, Jerry Cotton, ein Kinofilm, dann, ich glaube, das war der erste Kinofilm, das war Kein Bund fürs Leben.
Der erste war Neues vom Wichser.
Ach, Neues vom Wichser, ja, genau. Lustigerweise, da hatte ich dich schon auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob ich dich dann im Abspann gesehen hatte und ob ich da zum ersten Mal sagte, Christoph Ziengiebel, wer ist das denn? Oder ob ich das schon wusste und dachte, der Christoph. Aber dann wäre mal ein bisschen aktueller. Finisterre, da hast du auch eine zweiteilige Doku oder also Making-of zugemacht. Der Auftrag in Inga Lindström. Dann haben wir noch unter anderen Umständen neben der Spur, da hast du gleich noch ziemlich viel zu erzählen. Die Muskeltiere Nord-Nord-Mord. Ja, und das ist jetzt auch nur ein Teil dessen, was ich hier vorgelesen habe. Ach, Weihnachtsmänner, genau.
Ach, das war lustig, ja. Genau, unter anderen Umständen, nur um das vollständigkeitshalber einzufügen, das ist ein falscher Credit, der da eingetragen wurde. Das habe ich nicht gemacht. Das ist schon reklamiert. Aber interessant, dass das. Bist du bei IMDb oder?
Ich bin bei IMDb, genau.
Okay, interessant, ja.
Aber ist ja lustig. Ich hatte es auch mal, dass ein Sounddesigner noch irgendwo bei einer Produktion, die ich mitverantwortet hatte, dass der auch mit drin war. Einfach nur, weil der mit mir zusammen die letzte Produktion gemacht hatte. Und der ist aber nie dabei gewesen.
Und verstehe.
Ich bin auch irgendwo bei einer Produktion aufgelistet, die eigentlich in Pre-Production war, aber ich war nie dabei. Also das soll einfach nochmal aufzeigen, dass du jetzt schon big im Business bist und das auch schon lange und erfolgreich. Und ich finde den Style einfach cool von dir, weil du sehr, sehr vielseitig und umfangreich bist. Das ist jetzt nicht nur Orchester und nicht nur Synth-Sound, sondern ich glaube, manchmal ist es nur das eine, manchmal das andere, aber manchmal ist es auch diese Kombination. Und ich weiß nicht, ob ich alle Folgen von Neben der Spur gehört habe oder gesehen habe, aber ziemlich viele. Und da habe ich dann immer sehr stark drauf geachtet und fand das immer interessant, wie vielseitig das ist. Das war der erste von 19 Teilen. Im zweiten Teil hören wir in die Filmmusik zur Serie Die Muskeltiere rein, gucken, welche DAW Christoph benutzt und er verrät, wie viele Minuten pro Tag er komponiert. Auf die nächste Episode kannst du dich sogar schon vorbereiten, indem du dir ein YouTube-Video von Christoph anguckst, in dem man eine Szene aus den Muskeltieren sieht und auch parallel den Key-Editor der DAW. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu und zu dem Video findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!